Wie steht es denn um uns in der Cybersicherheit? Da haben wir ein extremes Auseinanderfallen von Realität und Glaube. Und ich glaube, es würde mit unserem Cybersicherheitsverständnis viel machen, wenn allen klar wäre, dass eigentlich permanent alle angegriffen werden können und es zu einem normalen Lebenszyklus eines Unternehmens gehört, frontal angegriffen zu werden. Die Täter sehen bei dem, was sie tun, genauso aus wie die Ermittler. Sie sitzen an der Tastatur und tippen. Ich denke, wenn davon auszugehen ist, dass alles, was digital an uns herantritt, ein Fake sein kann, kann das unser Bewusstsein, mit Digitalem umzugehen, auch schärfen. An genau der Stelle möchte ich auch ansetzen, mit Einordnung, Aufklärung und einer gesunden Aufgeräumtheit den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass sie schon selbst vieles steuern können.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute haben wir wieder eine besondere Gästin, eine Frau, die Verbrecher jagt. Nicht mit Handschellen und Streifenwagen, sondern auch sehr viel mit Datenanalysen, mit digitalen Spuren und juristischem Scharfsinn. Sie ist nämlich Cyberstaatsanwältin bei der ZIT, das ist die Zentralstelle für Internetkriminalität. Und sie leitet hier in Frankfurt Ermittlungen gegen Cyberkriminelle. Und so sitzen wir jetzt hier auch ein bisschen über den Dächern von Frankfurt. Wir kommen quasi von der Zeil mit Blick über die Zeil. Und da sitzen wir und Cyberkriminalität, da geht es tatsächlich um Betrüger im digitalen Raum. Das ist ja auch gerade im Unternehmenskontext immer wieder relevant. Mehr als 80% der deutschen Unternehmen sagen, sie seien schon mal Opfer von Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage geworden. Und die ZIT, die kommen aber immer dann vor allem ins Spiel, wenn es um große internationale Cybercrime-Netzwerke geht. Und die Arbeit spielt sich meist im Verborgenen ab. Man erfährt dann immer nur, aha, wurde festgenommen, wurde beschlagnahmt. Aber ja, wie ist denn der Coup gelungen? Und dazu sind wir heute hier verabredet mit Jana Ringwald, Cyberstaatsanwältin. Und ich hoffe, sie nimmt mich ein bisschen mit hinter die Kulissen. Deswegen erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Jana Ringwald.
Sehr gerne, liebes Svea.
Jana, du hast ja gerade ein Buch veröffentlicht, Digital kriminell menschlich, eine Cyberstaatsanwältin berichtet. Und das ist ganz toll, weil da erzählst du nämlich viel über deine Arbeit und auch über die großen Fälle, die du bearbeitet hast. Und du schreibst da drin, eine Staatsanwältin im Cybercrime-Bereich, die muss sich immer wieder neu erfinden, weil sich das Verbrechen mit uns verändert. Und ja, jeder, der sich mit Cybersecurity beschäftigt, der weiß das. Aber kannst du noch einmal erklären oder an einem Beispiel erzählen, was meinst du damit, sich neu erfinden?
Ich meine damit, dass man sich als Cyberstaatsanwältin auf altem Wissen nicht ausruhen kann und es trotzdem braucht. Wir arbeiten hier permanent im rechtlichen, aber vor allen Dingen auch technischen Neuland. Unsere Welt hat sich stark digitalisiert, das merkt jede Privatperson. Und damit haben es auch die Kriminellen getan. Also eine Bank überfällt man heute anders als noch vor 30 Jahren. Und alles das, was für uns an Dienstleistungen zur Verfügung steht, alles das, was wir einkaufen, wo wir uns im digitalen Raum aufhalten, bietet eine Möglichkeit für Cyberkriminelle, an Geld zu kommen, zu betrügen oder diese Räume auszunutzen.
So eine Art entgrenztes Verbrechen, ne?
Ein Stück weit schon, ja. Genau. Und so wie sie sich an unser Leben anpassen, was sie übrigens auch schon vor dem Internet taten, so müssen wir uns natürlich auch an ihr Vorgehen anpassen. Und das geschieht, würde ich sagen, etwas schneller als in den konventionellen Kriminalitätsbereichen.
Das meinst du mit dem, ne, auch die Staatsanwaltschaft, auch die Staatsanwältin muss sich verändern, ne, und sich anpassen an die neuen
Methoden. Also wenn wir vor einem Jahr eine Plattform ermittelt haben und ein Vorgehen der Täter, eine Art, sich zu anonymisieren, eine Art zu täuschen, wird die in den nächsten ein, zwei Jahren sich verändert haben. Davon gehen wir aus. Und wenn ich sage, ich muss mich immer wieder fortbilden, neu erfinden, damit meine ich, dass ich mit dem gewonnenen Wissen voranschreite, aber mich immer wieder fortbilden lassen muss und dieses große Privileg habe, mit Top-Leuten zu arbeiten, die mich auch fortbilden. Also die Ermittler, die Techniker, die Cyberanalysten, die erklären uns erstmal, was wieder der neueste Hack ist. Dann dürfen wir das rechtlich einordnen und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir dagegen vor?
Da werde ich dich gleich noch löchern, also wie euch das ganz konkret gelingt. Ich will noch einmal ganz kurz einfach, damit wir ein bisschen verstehen, so um welche Summen geht es hier überhaupt, welche Dimension hat denn Cyberkriminalität heutzutage erreicht. Also der Bitkom spricht 2024 von einem Schaden von etwa 267 Milliarden Euro durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Also das ist echt eine Hausnummer. An welcher Stelle kreuzen sich denn deine Arbeit, Unternehmen und Cybercrime?
Nun, vor allen Dingen da, wo Unternehmen angegriffen werden. Wir sind ja auch dann zuständig, wenn Unternehmen einen Cyberangriff erleiden. Und das sehen wir natürlich aus einer ganz anderen Warte als das Unternehmen, das überleben möchte, das das überstehen möchte. Und wir sehen das aus der Sicht, dass wir die Täter gerne ermitteln möchten. Und das ist ein Common Ground, möchte ich sagen, und dennoch eine völlig unterschiedliche Zielrichtung, weswegen wir es uns auch zur Aufgabe gemacht haben, unsere Art zu ermitteln, die sich stark modernisiert hat, den Unternehmen zu erklären, denn wir brauchen die Unternehmen, um unsere Arbeit gut zu machen. Die Unternehmen sind unsere Datenspurenträger. Mhm. Dort trifft das Verbrechen, oder das Verbrechen nicht, aber die Kriminalität trifft dort auf. Ja? Mhm. Und dort müssen wir beginnen zu ermitteln. Und gleichzeitig verstehen wir, dass Unternehmen sich die Frage stellen, ja, aber was passiert denn, wenn die Polizei vorbeikommt und wieso soll ich das überhaupt tun?
Also, total, das verstehe ich total, ja. Weil ich stelle mir vor, dass dann möglicherweise ist die Arbeit noch länger lahmgelegt, dann werden vielleicht Rechner beschlagnahmt oder die müssen digitalforensisch untersucht werden. Verstehe ich, dass da manchmal die Interessen nicht so ganz aufeinander liegen und ihr da viel Vermittlungsarbeit machen müsst und ihr auch die Unternehmen überzeugen müsst, mit euch zusammenzuarbeiten und nicht vielleicht heimlich zu sagen, ich zahle die Ransomware, ich zahle einfach die Kohle und husch, husch, Decke drauf, ne?
Unbedingt. Der Sachverhalt ist derselbe. Wir schauen mit unterschiedlichen Brillen drauf. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, unsere Arbeit zu erklären und an die Unternehmen heranzutreten und nicht umgekehrt. Denn wir müssen anerkennen, dass das Unternehmen andere Sorgen hat, als mit der Polizei zu sprechen. Mhm. Ja, also eine Cyberattacke kann das lebensbedrohlichste für ein Unternehmen sein, das es je in der Unternehmensgeschichte erlebt hat. Das erleben wir immer wieder. Und wir nehmen das Unternehmen natürlich ernst, aber es hat für uns nicht diesen Fokus wie es selbst. Denn im Zweifel ist es das 17. oder 30. Unternehmen, das von der gleichen Gruppierung angegriffen wurde. Und wir gucken einfach, gibt es dort noch weitere Puzzleteile, die wir verwenden können, um, wie ich gern plastisch sage, hinter dem Gartenzaun zu ermitteln und dort zu schauen, inwieweit wir die Täterinfrastruktur aufklären können. Und ich glaube, das lässt sich gut konzertieren, wenn Kommunikation erfolgt, wenn wir unsere Arbeit erklären und Vertrauen schaffen und auch erklären, dass wir das Unternehmen zwar nicht retten, aber gemeinsam da einen Mehrwert schaffen können, der im Idealfall die Unternehmen wenig kostet und uns aber in die Lage versetzt, unsere Arbeit zu machen.
Dann dazu ganz konkret gefragt, wie kann denn ein Unternehmen in so einem Krisenfall, also wir haben jetzt zum Beispiel den Ransomware-Angriff, oder wir haben die Industriespionage. Wie kann denn ein Unternehmen gut mit euch zusammenarbeiten?
In jedem der 16 Landeskriminalämter gibt es eine sogenannte ZAC, eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime für die Wirtschaft, ZAC abgekürzt. Die haben alle 24/7 Hotlines und da sitzen Leute, die man auch übrigens anrufen kann, bevor die Cyberattacke kommt. Das ist sogar sehr ratsam und der erste Anlaufpunkt sind. Also wenn man eine Cyberattacke erleidet, kann man natürlich auch an die örtliche Dienststelle um die Ecke gehen, aber es empfiehlt sich doch direkt die Experten anzurufen. Und dort läuft dann zusammen, was einerseits an Beratungsleistungen geboten werden kann in dieser Erpressungssituation und andererseits können dann auch Ermittler relativ schnell informiert werden, um konzertiert an das Unternehmen heranzutreten, ohne das Unternehmen in dieser schrecklichen Phase, in der es steckt, zu stören. Im Grunde ist es so, diese Angst, dass wir da die ganze Hardware mitnehmen und da niemand mehr Dinge entscheiden kann und wir vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob die Steuererklärung nicht okay ist. Das sind Urban Legends, die müssen wir aber auch ausräumen. Wir haben im Grunde den Fokus nur auf den Tätern und das Unternehmen liefert uns da Daten. Und im Idealfall tut es das auf also eine Art und Weise, die uns gar nicht lange im Unternehmen sein lässt. Das heißt, wenn ein Unternehmer sich vorher überlegt, neben der Versicherung und dem Cybersicherheitsunternehmen und vielleicht meinem Anwalt oder meiner Presseabteilung, denke ich, dass es auch die Polizei geben wird und das frühzeitig delegiert wird, dann sind wir relativ lautlos an der Stelle. Und wir greifen auch nicht in die Unternehmensentscheidungen ein. Wir wissen, dass eine Erpresserlage, das ist ja eine klassisch polizeiliche Lage, total dynamisch ist. Und wir wissen auch, dass wir nun wirklich das letzte Problem dieses Unternehmens sind. Und genauso wollen wir uns auch aufführen. Wir verstehen, dass Unternehmen sagen, ja, was habe ich denn davon? In der Tat können wir nicht viel anbieten, außer dieser Beraterleistung, weil wir uns relativ wenig für das Unternehmen interessieren. Wir wollen ja die Täter finden. Und gleichzeitig möchte ich sagen, jeder Angriff, der nicht gemeldet wird, den gibt es einfach nicht. Den gibt es nicht in der Polizeistatistik, nicht in unseren Kapazitäten, den gibt es politisch nicht, den gibt es nicht in der Wahrnehmung. Wie steht es denn um uns in der Cybersicherheit? Da haben wir ein extremes Auseinanderfallen von Realität und Glaube. Und ich glaube, es würde mit unserem Cybersicherheitsverständnis viel machen, wenn allen klar wäre, dass eigentlich permanent alle angegriffen werden können und es zu einem normalen Lebenszyklus eines Unternehmens gehört, frontal angegriffen zu werden.
Leider, ja. Ja, nein, du bist sehr nahbar und sprichst verständlich. Du gehst sehr offen auch mit deiner Arbeit um, auch wenn du natürlich nicht alles verraten darfst. Wie reagieren denn die Leute oder auch deine Kolleginnen und Kollegen darauf, dass du diese Arbeit auch der Staatsanwaltschaft so transparent machst?
Also mich erreichen viele positive Stimmen, die aber auch die Sorge durchblicken lassen, die sie selbst hätten, das zu tun. Also was ich damit meine, ist, dass es nicht üblich ist, dass die Justiz nach außen tritt. Wir kennen den Gerichtssprecher, der vorm Landgericht steht und erklärt, dass eine Anklage erhoben wurde. Viel mehr Öffentlichkeit gab es viele Jahrzehnte in Deutschland nicht. Und die Frage ist ja auch erlaubt, warum tritt da eine so nach außen? Und ich habe das getan, auch schon bevor ich das Buch geschrieben habe, weil ich gesehen habe, wir können beim Ermitteln im digitalen Raum nicht separat bleiben. Wir brauchen das Vertrauen der Wirtschaft. Und nicht nur mit der Wirtschaft, sondern auch Behörden müssen ineinander greifen. Und es muss genetzwerkt werden. Ja? Und da gibt es ein riesengroßes Potenzial, aber auch eine Notwendigkeit, neu zusammenzufinden. Ich glaube, die Grenze, nichts zu verraten, was wir nicht verraten dürfen, kann man gut einhalten. Denn mein Anliegen ist es ja, Dinge zu erklären, dem Grunde nach zu erklären, unseren Spirit zu erklären. Wie hat sich Polizeiarbeit verändert? Wie muss sie sich noch verändern? Was ist unser Ziel? Und wie funktioniert diese ganze Underground Economy? Wir kriegen ja Einblicke, die bekommen andere nicht. Aber mehr noch, wir schauen so mit einem Brennglas auf den Zusammenschnitt von Gesellschaft und Digitalisierung. Wir erleben die Opfer, die Täter, wir erleben unsere eigenen Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass das viele Menschen interessiert und ein unterbelichteter Bereich ist.
Du hast ja auch viel im Darknet ermittelt mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel hast du eine Plattform wie Wall Street Market mit zu Fall gebracht. Also das muss man sich vorstellen. Das war so der zweitgrößte Darknet Market. Also ist jetzt auch schon eine Weile her, war nur über das Tor-Netzwerk erreichbar und die Webseite wurde von Europol und dem BKA dann beschlagnahmt und am 2. Mai 2019 abgeschaltet. Ist jetzt schon eine Weile her. Ich hoffe, dass du deswegen auch ein bisschen drüber sprechen darfst. Tust du ja auch in deinem Buch. Das Ganze ist so ein bisschen bekannt geworden, auch mit dem Cyberbunker, ein unterirdisches Rechenzentrum in der ehemaligen Kaserne der Bundeswehr. Genau. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie ist euch das gelungen? Also wie habt ihr diesen Dark Market gecrackt, geöffnet?
Also zunächst mal stellt sich ja die Frage, warum haben wir uns um diesen Dark Market gekümmert und nicht um andere? Denn wir können ja im Darknet, aber auch im Clearweb einfach Streife fahren, ja, wie auf der Straße auch. Also solche Marktplätze, die es bis heute gibt, die haben ja einen Öffentlichkeitsauftritt, die wollen ja gefunden werden. Und dieser Marktplatz hatte eben zur Besonderheit auch eine voll deutsche Version zu haben. Also es gab erste Hinweise, dass wir vielleicht deutsche Täter haben. Wir ermitteln auch immer wieder gegen Plattformen, bei denen dieser Hinweis nicht besteht, weil wir beispielsweise deutsche Nutzer haben und damit auch zuständig sind. Aber wenn wir natürlich ahnen, dass womöglich deutschsprachige Täter hinter etwas sitzen, sind wir umso interessierter. Tatsächlich beginnen solche Ermittlungen gar nicht unbedingt per Hightech, sondern wir bekommen manchmal einen Fuß in die Tür durch einen Hinweis aus dem Ausland oder auch durch kriminalistisches Wissen. Beispielsweise war es jetzt so, dass dieser Marktplatz eine Weile auch im Clearweb zu besuchen war. Das haben die Betreiber dann irgendwann abgestellt. Und
Clearweb ist das ganz normale,
Internet.
Hier kaufen Sie Drogen.de.
So ist es, ja. Richtig. Und da gab es eine .to-Präsenz von Wall Street Market. Da war der Markt noch sehr viel kleiner. Und erst später haben die Betreiber den komplett ins Darknet verlegt, jedenfalls die Frontends. Und damals wusste man, wohin der funkt, also wo diese Infrastruktur gehostet war. Und das war eben auch schon in dem Cyberbunker. Das heißt, dass wir am Anfang die relativ einfache Vorstellung hatten, dass die womöglich auch das immer noch da untergebracht haben. Und das stimmte. Also es war einfach eine kriminalistische Annahme der Bequemlichkeit von Tätern, nicht unbedingt, weil sie das Ganze ins Darknet verlagern, alles umzuorganisieren.
Okay, aber jetzt braucht man ja Beweise. Also dieses reine, da sind die Übeltäter, jetzt dreht mal da mal eine Tür ein. Das geht wahrscheinlich nur im Film.
Das stimmt.
Wie seid ihr dann vorgegangen oder was war vielleicht auch die entscheidende Spur oder der entscheidende Hinweis?
Also zunächst einmal gibt die Strafprozessordnung uns ja die Instrumente, mit denen wir arbeiten können. Ja? Und eine Durchsuchung ist bei uns immer eine relativ späte Angelegenheit, wenn überhaupt. Wir brauchen Daten, Datenspuren. Und das eine sind Provider, die jede Menge Daten haben. Also die ganze vitale Hosting-Landschaft, die in Deutschland existiert. Aber natürlich auch Abhörmaßnahmen. Ja? Also die Strafprozessordnung hat vor Jahrzehnten schon eingeführt, dass man Festnetztelefone abhören kann und dann kam die Revolution des Mobilfunks und genau mit der gleichen Norm kommt man heute auch noch dazu, an Daten zu kommen, wenn Server miteinander, ich möchte mal sagen, telefonieren, wenn sie miteinander kommunizieren. Das heißt, man darf sich vorstellen, mal so einen Marktplatz, der ja auch eine hohe Kapazität auf Seiten des BKA abgerufen hat, also da haben wir sehr viel Zeit investiert, dass da erstmal monatelang mit hohem technischem Ansatz versucht wird, herauszubekommen, woher beispielsweise administrative Zugriffe auf eine Plattform erfolgen. Das ist wirklich, und an der Stelle darf ich natürlich nicht weitererzählen, wie wir das machen, aber der Datenstrom, das, was notwendigerweise Administratoren machen müssen, Kommunikation ist unser Ansatz. Also das ist im Grunde das, worauf sie alle nicht verzichten können. Ich meine auch, und das war das Krasse in dem Fall Wall Street Market, wenn sich selbst die Betreiber persönlich nicht kennen, die kannten voneinander nur die Nicknames, die kannten voneinander nicht mal Vor- und Zunamen und haben ein Millionenunternehmen miteinander geführt.
Okay, kann man sich kaum vorstellen, wie will man das knacken?
Richtig, das heißt, sie sind massiv auf Anonymisierung aus, selbst unter Verbündeten. Und gleichzeitig müssen sie kommunizieren. Das ist die große Schwachstelle. Sie müssen nicht nur kommunizieren, sondern sie müssen auch unique kommunizieren. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt mit Internetkommunikation, weiß, dass ein Server nicht einfach eine Leitung zum anderen hat. Also Rechner haben auch verschiedene Ports. Also beispielsweise macht es einen Unterschied in der Kommunikation, ob sich ein User auf einem Frontend anmeldet und einfach mal guckt, was auf der Landingpage so los ist, oder ob ein Administrator sich auf einem Verwaltungsport anmeldet. Ne? Und wenn man sich das vorstellt, das ist Hightech, ja, kann man mit sehr viel Aufwand und natürlich auch Fehlern, die Täter begehen, das ist nach wie vor so, entweder weil Technik nicht so funktioniert, wie sie glauben, ja, oder weil sie wirklich etwas übersehen, dann ist das so, als würde man mit so einem LKW vorfahren und gucken, ob irgendwo ein Mäuschen langfährt.
Ja, so,
also
genau
so sind die Verhältnisse.
Und ich stelle mir vor allem gerade vor, dass das einfach auch eine irre Fleißarbeit ist.
Ja.
Und was man heute vielleicht auch ganz viel mittels, also so Datenforensik dann löst oder wo man auch bestimmte Tools hat, ne?
Ja.
Weil liest man mal ein bisschen Netzwerk-Traffic mit, da ist man schon ja nach einer Stunde oder nach wenigen Minuten kann man da komplett überfordert sein. Ja.
So ist es, ganz genau.
Ja, also es ist auch ein Umgang mit riesigen Datenmengen, um dann diese Datenspuren zu finden. Gerade hat das BKA ja wieder Plattformen hochgenommen, also Cracked und Nulled oder Flight RCS, um jetzt zwei Beispiele zu nennen. Ich sag nur ganz kurz, um was es da ging. Ging auch um solche Darknet-Marktplätze mit 10 Millionen oder mit Millionen von Nutzerinnen und Nutzern. Und da geht es dann in der Regel um um Drogen oder um andere illegale Güter oder von Cybercrime as a Service. Das hasse ich ja so richtig. Also die Leute, die dann anbieten, andere zu hacken sozusagen. Ja. Kannst du dazu was sagen?
Ja, Cracked and Gnarled waren tatsächlich gar nicht im Darknet, sondern im Clearweb. Ah. Und das war wirklich Cybercrime im engeren Sinne, wie wir sagen. Also da ging es nicht um Drogen, sondern tatsächlich um die Möglichkeit, Wissen auszutauschen, also Computerbetrug zu begehen oder DDoS-Attacken zu begehen oder Datenhehlerei zu betreiben. Also es waren, ich möchte sagen, verschwisterte Plattformen, weil die ursprünglichen Betreiber einander kannten. Und die eben so eine, wie so eine Kreuzung darstellen. Man darf sich die Underground Economy, du hast es gerade erwähnt, nicht mehr wie alte kriminelle Strukturen vorstellen, sondern das Zauberwort ist Crime as a Service. Das bedeutet, jeder bekommt alle Services, die er braucht, wenn er nur ein bisschen schaut.
Kauft man sich einfach stückweise zusammen. So Äpfel, Birnen.
Genau, und das bietet natürlich einige Herausforderungen für uns und ist auch ein Paradigmenwechsel. Man muss sich vorstellen, das deutsche Strafrecht ging Jahrzehnte davon aus, dass es besonders gefährlich ist, wenn Menschen sich auf Dauer zusammenschließen und eine Bande bilden. Ja? Wenn man bandenmäßig Drogen verkauft, hat man viel höhere Einsatzstrafen, als wenn man das alleine macht. Und das wird durch die Underground Economy total aufgelöst. Nicht nur brauchen die keine Bande mehr, es ist sogar nachteilig, weil man eventuell als Gruppe zusammen mehr Spuren hinterlässt. Also die Anonymität, im Extremfall war das bei Wall Street Market sogar so, dass sie voneinander nicht einmal die Namen wissen wollten, ist das höchste Gut, was geschützt wird. Und es ist nicht mehr erforderlich, sich persönlich zu kennen. Und deswegen haben wir auch so einen Fokus auf Plattformen, auf Marktplätzen, auf Foren, wo wir erkennen können, was ist denn das, was die alle gerade wichtig finden. Als wir Chipmixer runtergenommen haben zum Beispiel, haben wir vorher geschaut, über welchen Mixing-Service reden denn die Kriminellen. Und wenn die alle Chipmixer empfehlen, dann ist das wichtig. Also wir nehmen ja nicht irgendwas hoch, sondern wir wollen ja Spuren hinterlassen und es an einer Stelle eingreifen, an denen es ihnen auch ein Stück weit wehtut.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe so das Gefühl, das ist wie eine Hydra. Schlägst du einen Kopf ab, kommen zwei neue. Ne? Und du hast gesagt, ihr versucht euch dann auf Marktplätze zu konzentrieren, die tatsächlich Kriminellen wichtig sind, um ihnen besonders zu schaden oder um der Infrastruktur zu schaden.
Ja, und auch Hydra Market gab es ja seit 2015, ein russischsprachiger Darknet-Marktplatz, den wir vor wenigen Jahren runtergenommen haben, den wir dann auf dem Seizure-Banner haben wir jeder Hydra eine Handschelle um den Hals gelegt, um
ein bisschen
mit der Hybris der Täter zu spielen. Natürlich, es ist eine Sisyphus-Arbeit und ich werde oft gefragt, ob das nicht frustrierend sei. Das wäre es dann aber schon immer gewesen. Kriminalität hat sich immer schon nur verlagert, ist letztlich ein menschliches, gesellschaftliches Problem, ein soziales Problem. Aber es wird nie so sein, dass wir Kriminalität an sich verhindern, sondern sie verändert sich und wir müssen uns mit ihr verändern und darauf reagieren, das in einem Maß zu halten, in einem Sanktionsrahmen, den wir gesellschaftlich ertragen können.
Ich will schon mal so ein bisschen dahin kommen, jetzt auch, was getan werden muss oder was man selbst oder was wir tun können. Denn ich bin tatsächlich auch manchmal frustriert, weil Täterinnen und Täter eben oft im Ausland sitzen und manchmal sind dann viele Beweise da, ne? Es sind auch viele Hinweise da. Hier die Staatsanwaltschaft in Deutschland hat gut ermittelt, hat alles Mögliche getan, was sie konnte oder auch die Polizei natürlich. Aber dann sitzen die Täter im Ausland, die dann eben nicht kooperieren oder die nicht mitmachen. Wie gehst du denn damit um?
Nun, wir arbeiten ja immer international. Es ist eine, würde ich sagen, Default Position bei uns, dass wir einen digitalen Aktendeckel eröffnen und dann erstmal nur im Ausland ermitteln. Also für uns ist das täglich Brot, dass wir mit unseren Kollegen im Ausland im Benehmen stehen. Woran liegt das? Den Tätern ist es egal, wo gerade ihr Server gehostet wird. Die stellen sich die Frage, an welchen Hosting-Service wende ich mich? Wie teuer ist das? Wie resilient ist das? Welche Services habe ich da? Und ob der dann in Rumänien oder Deutschland steht, ist für sie zweitrangig. Und das merken wir natürlich auch, weil dementsprechend auch die Täter überall sein können. Also das ist etwas, mit dem wir uns längst abgefunden haben und ist per se nicht unbedingt frustrierend. Also wir erleben durchaus auch in einer guten internationalen Zusammenarbeit, dass das sehr viel besser klappt, als wenn manchmal deutsche Behörden miteinander, also nicht nur, ne? Weil es, okay, es ist eine menschliche und eine Spirit-Frage und die Cybercrime-Community wächst an im Bereich der Strafverfolgung, aber ich mache das jetzt seit fast 8 Jahren. Wir kennen uns und vertrauen einander und da herrschen, also das würde man vielleicht in so einer Behördenwelt gar nicht vermuten, herrscht so eine Projektatmosphäre. Und wenn wir da oft koordiniert über Europol und Eurojust in Den Haag miteinander ermitteln, können wir das oft sehr effizient gestalten. Also die Tatsache, dass vieles im Ausland liegt, ist nicht unbedingt immer ein Nachteil.
Okay, also das heißt, es kommt wirklich auf das Netzwerk an, was man geschaffen hat.
Ja, und dann natürlich auch darauf, das alles abzubilden, rechtlich und technisch und auch strategisch gut funktioniert. Also man muss sich vorstellen, ein Land mag sich um alle Vendoren, also alle Verkäufer auf einer Plattform kümmern. Die anderen interessieren sich eigentlich nur für die Geldwäsche, die da dran steht. Ein Vierter sagt, ja, bei uns stehen nur die Server, alles andere ist uns eigentlich egal. Und wenn man da bei allem den besten gemeinsamen Nenner findet und alle auch in eigener Verantwortung ihre Verfahren führen, das ist so, wie wir heute arbeiten, das war auch bei Cracked und Nalt so, ja, da hat nicht einer den Hut auf, sondern wir befähigen uns alle gegenseitig, die Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen, die wir im eigenen Land durchführen können und versuchen, das nicht mehr künstlich zusammenzuziehen, da sind wir viel geländegängiger, als man sich das sonst vorstellen würde.
Okay, wie ist so eine typische Infrastruktur aufgebaut?
Um sowas umzusetzen, braucht man relativ viele Komponenten. Und jetzt kommt wieder dieser Begriff Cybercrime as a Service ins Spiel. Wir haben fast nie den omnipotenten Täter, der alles kann. Das ist überhaupt nicht notwendig. Sondern im Zweifel muss immer zu Beginn irgendetwas gecodet werden. Also programmiert werden.
Zum Beispiel ein Trojaner oder
beispielsweise,
eine Ransomware.
Richtig.
Oder so.
Dann brauchen wir Verschlüsselungstechniken. Mhm. Distributionswege, zum Beispiel machen wir das Ganze über ein Botnetz, um eine höhere Last im Angriffsvektor zu haben. Was ist denn eigentlich, wenn mein frisch programmierter Trojaner erkannt wird von allen Antivirenprogrammen? Also auch dafür gibt es Services, die einem als Täter zurückspielen, natürlich auch wieder gegen Geld, die wollen auch alle bezahlt werden, wie gut detektierbar diese neue Schadsoftware ist. Dann geht es darum, meine Zahlflüsse würde ich natürlich auch ganz gerne anonymisieren. Also was ist mit Exchangern oder Mixern, welche Kryptowährungen nutze ich. Aber auch, und ganz wichtig eben, wo tausche ich mich aus, wenn ich Wissen brauche? Oder auch, wie bringe ich diese Services am Ende an den Mann? Also Thema Foren und Marktplätze. Und dann zuletzt natürlich auch Cash-Out-Systeme. Sie wollen am Ende verdienen und das nicht im digitalen Raum belassen. Also da können wir leider feststellen, dass die Täter ja bei Ransomware-Attacken oftmals schon eine ganze Weile bequem im System des Opfers sich aufhalten und zumindest ziemlich passgenau, das ist ein bisschen erschreckend, sagen können, liegt sicherlich daran, dass es einfach Zahlenwerk ist und man da die Sprache nicht sprechen muss, wo sich dieses Unternehmen finanziell befindet. Also wenn wir uns anschauen, welche Forderungen gestellt werden, passt das immer ganz gut. So ein Bäckereiladen kriegt da vielleicht einen Gegenwert von 2.000 oder 5.000 Euro und das große Tech-Unternehmen 20 Millionen. Und auch alles dazwischen.
Wow,
also sie wissen,
okay,
mit wem sie es zu tun haben. Mhm. Deswegen, das sind wirklich Millionen. Und wenn man sich Ransomware-Gruppierungen anschaut, das sind wirklich Selbstunternehmen. Und die haben auch einen vitalen Wettkampf untereinander. Also da gibt es Portale, das wird zynisch Kundenportale genannt, wo die Opfer sich dann da an die wenden können und mit denen kommunizieren oder auch verhandeln können, ob es da noch ein bisschen was an Reduktion und Rabatt gibt. Das sind im Grunde illegale Unternehmen, die teilweise erschreckend gut funktionieren, auch Franchise-Systeme aufweisen, wo extrem viele Personen mitwirken können.
Hi, ich bin Merlin und bin IT-Security-Experte bei Bechtle. Was häufig ausgelassen wird, wie kommen die Angreifer denn initial in das Netzwerk? Das passiert nicht immer nur durch wahnsinnig raffinierte Ausnutzung technischer Schwachstellen. Oft loggen sich die Kriminellen einfach ein, weil zuvor ein anderer Krimineller sogenannte Infostealer-Schadsoftware verbreitet hat. Hat sich die jemand eingefangen, zum Beispiel weil er den Free Photoshop Crack 2025 heruntergeladen hat, extrahiert die Schadsoftware im Hintergrund alle seine gespeicherten Passwörter, zum Beispiel aus Google Chrome, Firefox, aus unsicheren Passwortmanagern oder, wenn vorhanden, auch einfach aus einer Textdatei, die auf dem Desktop liegt. Diese gestohlenen Zugangsdaten werden dann im Darknet zum Kauf angeboten und warten darauf, dass ein anderer Krimineller sie ausnutzt, um ins Unternehmensnetzwerk zu gelangen. Und genau an der Stelle kann man ansetzen, indem man selber schaut, ob gerade Zugangsdaten zum eigenen Unternehmen im Darknet angeboten werden. Wenn das so ist, kann man rechtzeitig die Accounts sperren, beobachten, Passwörter ändern und so weiter. Das selber zu machen ist aber natürlich enorm aufwendig, deswegen bietet Bechtle da mit dem Bechtle Darknet Scan sowas als Service an. Dadurch können wir einen Teil der Cyberangriffe, neuesten Berichten zufolge sind das 24% aller Angriffe, verhindern. Und damit wieder zurück zu dir, Svea.
Es gibt ja in den Krimis immer diese Profiler, die dann die Kriminellen profilen und sagen, was das jetzt für ein Typ ist und so weiter. Gibt es überhaupt den typischen Cyberkriminellen? Also gibt es ein Profil? Weil ich muss mal ein bisschen schmunzeln über die Filme, weil die ja sitzen ja immer im Dunkeln und haben gerne so Hoodies auf und dann leuchten die Monitore und so. Stimmt es überhaupt? Und gibt es so ein Profil von einem typischen Cyberkriminellen überhaupt?
Ja und nein. Also die Schweinehund-Theorie, die man jahrzehntelang in der organisierten Kriminalität haben durfte, dass Milieu einfach was mit Menschen macht und man ihnen das auch ansieht, das gilt natürlich nicht mehr. Ne? Dadurch, dass wir permanent den Fernzugriff auch für die Täter haben, sie keinem Milieu ausgesetzt sind, ihren Opfern nicht ausgesetzt sind, Hemmschwellen nicht zu überschreiten sind, das merkt man total. Das sind grundsätzlich ganz normale Menschen. Und auch als du jetzt Flight RS genannt hast, wir erleben schon häufig sehr junge Täter, auch den Klassiker der Verwahrlosung im Jugendzimmer mit sozialer Isolation. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Täter sehen bei dem, was sie tun, genauso aus wie die Ermittler. Sie sitzen an der Tastatur und tippen.
Sag mal, wenn du so eine Hitliste hättest der drei größten Bedrohungen für Unternehmen, für die Wirtschaft, was wäre das denn?
Also wenn ich dem folge, was das BSI in seinem letzten Lagebericht veröffentlicht hat, sind es definitiv weiterhin die Ransomware-Attacken und die DDoS-Attacken.
Weil die einfach so teuer sind für die Unternehmen?
Genau. Und weil die einfach so, also wenn es passiert, wirklich massiv sind. Und das, was viele nicht wissen, ist, dass der eigentliche Schaden ja nicht die Erpressersumme ist, sondern die Derivatschäden. Also was kostet es ein Unternehmen, wenn das Gebäudeleitsystem 4 Tage nicht funktioniert,
ja,
wenn die Kühlsysteme
ausfallen
oder Wochen
manchmal,
und keine,
ne,
Kommunikation. Das heißt, die Erpressersummen sind immer nur eine relativ überschaubare Prozentuale des Gesamtschadens des Angriffs. Und bei DDoS-Attacken kann das natürlich auch so sein. Und zuletzt sicherlich, ja, also ich glaube, CEO-Fraud ist auch immer noch ein Problem. Also jede Form von Social Engineering, so wie wir das nennen. Also relativ primitiv, aber Faktor Mensch ausnutzen. Ich würde mal sagen, das würde ich auf 3 setzen, ja.
Vielleicht CEO-Fraud einmal ganz kurz erklären.
Gerne,
also
ja.
CEO-Fraud ist diese Story, es ist kurz vor Wochenende, Freitagabend, und eine fähige, fleißige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bekommt einen Anruf von dem vermeintlichen CEO und der sagt, du musst ganz dringend diese Rechnung bezahlen.
Ganz genau, und da hat sich noch die IBAN geändert. Genau, das ist meistens eine E-Mail und die werden natürlich auch immer besser. Tatsächlich lässt sich sowas ganz gut eigentlich steuern durch 4-Augen-Systeme oder auch, indem man erkennt, selbst wenn die E-Mail perfekt gemacht ist, was sie mittlerweile häufig ist, dass der Prozess eigentlich so nicht ganz stimmt. Nur, das Problem ist, die Täter nutzen ja unsere Bequemlichkeit und Druck aus, sodass sie uns in eine Stresssituation bringen, in der wir einfach nicht so besonnen reagieren. Also auch als private Person würde ich immer empfehlen, schlaf drüber. Was passiert dir? Angenommen mal, du gibst da jetzt Daten zu spät ein. Im Zweifel passiert gar nichts. Ja? Also denke darüber nach, ob das wirklich sein kann. Und dadurch, dass die Täter das Numbers-Game spielen, also sie probieren es einfach hunderttausende Male, langt es ihnen, wenn es einfach ein paar Mal funktioniert.
Und spielt da KI eine Rolle? Ich stelle mir immer vor, gerade jetzt zum Beispiel Telefonanrufe, die Stimme vom CEO, die lässt sich sehr gut fälschen, weil der CEO vielleicht auch mal die eine oder andere öffentliche Rede gehalten hat, es dort Stimmmaterial gibt. Jetzt, ich habe gehört, dass auch Unternehmen fürchten tatsächlich schon auch vor Video-CEO-Fraud, also dass der Videocall von einem gefälschten CEO kommt, weil ja auch die Bilddarstellung mit Hilfe von KI immer besser wird. Gibt es das? Also hast du da Fälle gesehen?
Also üblicherweise sind es E-Mails und auch da spielt die KI eine Rolle, weil die KI eben hilft, die unheimlich zu optimieren, auch beim Phishing. Ne? Also man kann einfach die Skalierung und die Perfektionierung hochtreiben.
Stimmt.
Letztlich ist KI ja nichts Eigenes, sondern eine Automatisierung ins Extreme, ja? Und ist nicht das eigentliche Problem. Und deswegen wird es immer besser von Seiten der Täter, wie sie sich präsentieren. Es ist noch nicht in der Breite angekommen, Telefonanrufe oder Videoanrufe zu machen, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist. Also was wir nicht vergessen dürfen, ist, Täter investieren ja auch. Also die spielen ja auch Kosten-Nutzen. Ja? Und wenn man mit guten E-Mails, die man 100.000 schickt, bei 200 Erfolg hat, dann ist das gar nicht unbedingt notwendig, so ein riesenaufwendiges Ding zu machen. Weil ich denke, wir werden in einen Bereich kommen, in dem die Möglichkeit, dass etwas KI ist, zur kompletten Selbstverständlichkeit wird. Und das wird uns verändern. Ich habe davor auch jetzt gar nicht unbedingt Angst, sondern das wird eine sehr radikale Veränderung hin zu einer Beweislastumkehr, so möchte ich sagen, bringen. Ja, also Beweislastumkehr meine ich jetzt nicht juristisch, sondern in unserer Wahrnehmung. Ich denke, wenn davon auszugehen ist, dass alles, was digital an uns herantritt, ein Fake sein kann, übrigens war das auch schon vor KI der Fall, kann das unser Bewusstsein, mit Digitalem umzugehen, auch schärfen. Das ist natürlich jetzt massiv optimistisch gedacht.
Nein, aber ich finde es eigentlich realistisch, wenn man es nicht verschwörungsmäßig denkt,
so sondern, exakt, genau, sondern rein technisch. Genau.
21, 22 kann das sein.
Genau. So und wir momentan leben wir in so einer Talschneise, in der noch viel zu viele Menschen sich vertrauensvoll im Netz umschauen. Also meine These ist ja, mehr Vertrauen auf der Straße und weniger Vertrauen im Netz. Die Leute misstrauen einander, wenn sie voreinander stehen, ja, aber vertrauen einfach jemandem, der sich Elon Musk nennt. Und wenn mal grundsätzlich angenommen wird, was auf meinem Handy kommt, kann so mindestens 50% fake sein, dann würden wir, glaube ich, uns der Realität wieder etwas mehr annähern und womöglich unser Leben auch mehr in die Realität verlagern. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm vom Gedanken her, dass diese Fake-Last noch weiter ansteigt. Weil momentan unterschätzen Menschen die schon bestehende Fake-Last im Internet. An genau der Stelle möchte ich auch ansetzen, mit Einordnung, Aufklärung und einer gesunden Aufgeräumtheit den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass sie schon selbst vieles steuern können und an vielen Stellen wir Dinge übersehen, ja, durch die Möglichkeit, alles online zu machen. Und da möchte ich Sie wieder zurückholen in den Sattel, in dem Sie eigentlich sitzen, und zu erkennen, die Digitalisierung ist keine technische Aufgabe, sondern eine menschliche. Und dafür brauchen wir das Bewusstsein der Menschen, dass sie in diese Rolle schlüpfen können. Und viele haben schon das Gefühl der Ohnmacht gegenüber allem Digitalen und haben den Eindruck, dass sie eh nichts mehr ändern können. Und das ist ein schlechter Ausgangspunkt.
Ja, oder stimmt halt nicht.
Und es ist noch nicht mal die Wahrheit.
Genau. Ja, weil wir können ja viel tun. Das hast du ja gerade ganz gut beschrieben. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Sag mal, wie groß kannst du denn mir oder uns Hoffnung machen, dass man sein Geld auch irgendwie mal wieder sieht oder so? Also bei solchen Ransomware-Fällen, also jetzt als Unternehmen gedacht, also schafft ihr es tatsächlich auch, dann solche Banden zu kriegen? Dauert das manchmal einfach lange?
Also es kommt ein bisschen auf das Deliktsfeld an. Wenn zum Beispiel Kollegen im Bereich der Wirtschaftskriminalität Anlagebetrüger hochnehmen, ist das relativ nah mitunter an den Geschädigten dran und die Hoffnung etwas größer als jetzt zum Beispiel bei einer Ransomware-Gruppierung. Warum, erkläre ich gerne. Wir haben als Fokus bei Ransomware-Gruppierungen natürlich die IT-Infrastruktur einerseits und andererseits die Zahlströme, weil wir wissen, Täter sitzen häufig in Ländern, die nicht ausliefern, und dann gibt es vielleicht höchstens einen internationalen Haftbefehl für die Galerie. Und wir können zwar Zahlflüsse nachvollziehen, aber es ist oftmals so, dass wir dann den Geldwäscher in der dritten Charge oder nach dem x-ten Mixing-Durchgang Gelder zwar grob zuordnen können, aber die Rückgewinnungshilfe, so nennen wir das, ja, wenn Menschen wirklich ihr Geld wiederbekommen, ist im Zweifel sehr, sehr diffizil, weil die Frage, wer diesen Anspruch stellen kann und wem das zuzuordnen ist, wenn Täter einigermaßen konspirativ agieren, einfach so nicht einfach herzustellen ist. Und wir können leider nicht einfach den Geldsack nehmen und sagen, ja, wir geben das jetzt so viel wie möglich Leuten wieder, auch wenn wir diesen Impuls mitunter haben.
Ja, vielleicht einmal zur Erklärung, Mixing, wir haben jetzt sogar so viele Fachbegriffe benutzt. Tatsächlich, wenn Täter Krypto erbeuten, dann wird das über viele Konten, ich sag mal, durcheinander, gibt es verschiedene Techniken, kann man eine ganze Podcast-Folge dazu machen, wie man Geldwäsche bei Krypto betreibt. Auf jeden Fall am Ende, um es kurz zu machen, kommt es dann vielleicht auch auf unterschiedliche Konten und da liegen dann auch Gelder von unterschiedlichen Leuten oder Unternehmen, die man gar nicht, wie du es eben gesagt hast, einzeln zuordnen kann, und das macht es dann so schwierig.
Ja, ja, und Ransomware-Gruppierungen arbeiten international, das heißt, es könnten sich Geschädigte von Nordamerika bis Neuseeland melden und würden es auch tun. Also diese Frage der Verteilung und der Zuordnung ist mitunter einfach sehr, sehr diffizil. Aber unsere Motivation, das zu tun, ist natürlich riesig, weil wir wissen, wenn wir Menschen Geld zurückgeben können, was in seltenen Fällen auch mal funktioniert, das ist eigentlich die beste Reputation, die wir haben. Also es entsteht so der Eindruck, dass wir am liebsten Millionen für den Staatshaushalt haben. Ich glaube, spürbar ist das Geld viel mehr für Menschen, die ihr Geld zurückbekommen. Ja. Wobei ich an der Stelle auch wirklich appellieren möchte an den gesunden Menschenverstand, wie man mit seinem Geld umgeht. Wir erleben in dramatischer Art und Weise, dass Menschen, die offensichtlich eigentlich auch gut ausgebildet sind, mit ihrem Geld im Internet umgehen, dass einem die Haare zu Berge stehen. Also dieser Drang zu sparen, Rabatte zu bekommen, die beste Rendite, obwohl es absurd ist, ist riesig und zum Teil auch frustrierend für uns Ermittler, weil einfach erkennbar ist, dass da betrügerisches Verhalten ist. Also dieser Wunsch, mehr Geld zu bekommen, ist bei vielen Menschen ausgeprägt. Und wenn es dann schief geht, schreien sie Strafverfolgung. Und da gibt es schon Bereiche, bei denen wir wirklich an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen appellieren wollen. Im Zweifel, wenn die Rendite richtig gut ist, steckt dahinter ein betrügerisches System.
Ja, so einfach kann man es zusammenfassen am Ende. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Noch einmal privat. Was machst du eigentlich zum Abschalten? Guckst du noch Tatort oder nur noch Rosamunde Pilcher? Ja?
Ich gucke schon lange keinen Tatort mehr, was wirklich damit zu tun hat, dass mir das genug Kriminalität ist tagsüber, auch wenn ich meinen Job sehr liebe. Und weil das natürlich mit unserem Arbeiten ganz wenig zu tun hat. Also es ist ja vielleicht noch relativ nah an den Mordermittlungen, aber mit Cybercrime hat das recht wenig zu tun. Mich interessieren andere Dinge. Ich verbringe so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie und in der Natur, beim Yoga. Ich liebe Stille, also ich genieße es sehr, mich zurückzuziehen auch. Und ich finde unseren Job gut handelbar. Also die Inhalte, die ich sehe, sind ja eben nicht gewaltvoller Natur. Also ich habe keine emotionale Last an meiner Arbeit. Ich habe einen extrem hohen Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Kindesmissbrauch, Gewaltverbrechen, Kapitalverbrechen tätig sind. Das ist bei uns nicht so. Unsere Täter wollen ans Geld kommen. Das ist so ein bisschen wie die Wirtschaftskriminalität 3.0. Und damit kann ich emotional gut zurechtkommen, weswegen ich ein ganz normales Privatleben pflege.
Sehr schön. Das klingt gut und das klingt wie ein sehr guter Ausgleich. Vielen lieben Dank, Jana Ringwald. Danke, dass wir hier sein durften in der ZIT. Ich habe vorhin schon ein kleines Fanfoto gemacht. Ja, von dem im Flur gibt es so ein, da steht dann Cybercrime und die ganzen Abteilungen, die hier drin sind. Also wünsche ich euch und dir weiterhin viel Erfolg für eure Arbeit.
Dankeschön.
Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wer noch mehr über digitale Verbrechen und echte Ermittlungen und unglaubliche Cybercrime-Fälle wissen will, der sollte unbedingt in dein Buch reinschauen, Kriminell, Digital, Menschlich. Und danke, dass du uns mitgenommen hast und an euch da draußen. Ja, also passt auf eure Daten auf, hinterlasst keine Spuren, bleibt sicher, oder hinterlasst kluge Spuren. Bis zum nächsten Mal. Fragen und Anmerkungen, schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.